Jetzt, wenn der Sturm vorbeigezogen ist, aber auch letzte Woche schon ging es mir so, wenn ich durch die Fenster geschaut habe und die Sonne so durchstrahlte, so wie sie es in den letzten Monaten kaum konnte, weil sie noch nicht so viel Kraft hatte und noch nicht so hoch am Himmel stand. Jetzt, wo die Sonne wieder öfter rauskommt, sieht man den Dreck. Den Dreck, den der Winter an der Scheibe angesammelt hat. Und man kann sich ja daran gewöhnen, ne? Das sieht man erst in so einem Moment, wenn dieses Licht so hell ist. Da hat man gar nicht mehr gemerkt, dass das Glas ziemlich milchig geworden ist. Wir Brillenträger kennen das. Wenn man die Brille mal absetzt und plötzlich denkt, was, durch diese Wand habe ich die ganze Zeit geguckt? Kein Wunder, dass ich Kopfschmerzen habe. Mit geputzten Fenstern kriegt ein Raum plötzlich einen ganz neuen Glanz und eine frische Atmosphäre. Habt ihr das schon mal gemerkt? Also bei uns steht das noch aus, der Frühjahrsputz ist ja auch noch nicht so weit, ne? Ist ja noch nicht Frühlingsanfang. Aber wenn es denn mal so weit ist, dann merkt man, wenn dann die Sonne durchscheint, dann ist irgendwie die Luft anders, die Atmosphäre ist anders, es ist frischer, es ist heller, es ist angenehmer. Für manchen von uns ist es Zeit, die eine oder andere Beziehung nach Monaten der dumpfen Distanz wieder mit neuem Glanz auszustatten. Distanz nicht, weil man sich äußerlich nicht so nähern konnte, Abstand halten musste oder weil man sich nicht so oft sehen konnte, sondern Distanz, die sich innerlich aufgebaut hat. Weil der andere, wie Alissa es beschrieben hat, so seltsam geworden ist. So seltsam fremd geworden ist in manchen Momenten. Ich möchte heute über das Fremde im Freund sprechen. Viele von uns haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie schon angedeutet, wie aus einer guten und sogar engen Verbindung zu einem Menschen eine belastete Beziehung wurde. Es gab viele Gründe dafür. Der Stress mit dieser ganzen allgemeinen Situation, mit der man klarkommen musste auf den verschiedenen Ebenen des Lebens, in der Familie, beim Beruf, mit sich selbst, im Umgang, beim Einkaufen und so weiter. Aber auch die verschiedenen Ansichten zu diesem ganzen Thema. Die Maßnahmen, die Masken, die Tests, die Impfungen, 2G, 3G, Plus und Minus. Und plötzlich stellt man fest, dass da ein Riss durch so eine Freundschaft ging, die bisher so fröhlich war. Unter Kollegen, in Familien, zwischen Ehepartnern. Es war, als wenn man an einem Tisch saß und sich sah und plötzlich wurde dieser Tisch auseinandergezogen. Anfangs konnte man sich noch unterhalten, aber später, irgendwann, hat es keinen Sinn mehr gemacht. Weil der andere so weit entfernt war. Er von mir, ich von ihm, wer kann das sagen? Verletzungen, Enttäuschungen, Verwunderungen, Schmerz vielleicht, vielleicht auch Hoffnung, stecken in diesem Riss. Und nun sitzen wir da an unseren imaginären geteilten Tischen. Die Sonne kommt raus, ein vermutlich entspannter Frühling und Sommer liegt vor uns. Mit viel Zeit für Begegnung und Beisammensein, aber der Tisch ist geteilt. Wie kriegen wir ihn wieder zusammen, diese beiden Teile des Tisches, wie kriegen wir sie wieder zusammen? Der Riss ist da, ist spürbar, wie finden wir wieder zueinander? Was muss passieren und wer macht den Anfang? Im Neuen Testament lesen wir immer wieder, dass unser Verhalten und unsere Einstellung zu anderen von Liebe und Wertschätzung geprägt sein soll. Und zwar unabhängig davon, wie der andere zu mir steht oder mich behandelt. Alles, was ihr tut, lesen wir in Epheser 5, Vers 2, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Also hier geht es nicht um eine romantische Paarbeziehung, sondern Liebe meint hier meine grundsätzliche innere Haltung zu dem anderen Menschen, zu jedem Menschen, alles, was ihr tut. Und in einer aufgeheizten Beziehung kann das manchmal schier unmöglich erscheinen. Für mich nicht machbar. Und das geht mir auch so. Ich habe auch solche Beziehungen, wo ich denke, wie soll das wieder normal werden? Wie wollen wir uns wieder zusammensetzen und sprechen miteinander über die Dinge, die uns beschäftigen? Uns austauschen über das Leben? Schwingt da nicht immer dieses Thema mit? Immer dieser Moment mit, an dem wir gemerkt haben, hier sind wir komplett anderer Meinung. Und das geht so tief, dass wir merken, dass wir irgendwie nicht mehr zusammenpassen. Dass unsere Freundschaft, unsere Beziehung ein ganz neues Thema hat, eine ganz neue Aufgabe, eine ganz neue Herausforderung. Und da gibt es zwei Arten zu reagieren. Erstens, ich schraube den Anspruch runter und sage, dass es mir nicht gelingt, diesen Menschen zu lieben, wie Gott es meint. Und das ist mir egal. Oder zweitens, ich halte den Anspruch hoch und gebe zu, jetzt nicht lieben zu können, aber es zu wollen. Als Christ bleibt für mich immer nur die zweite Möglichkeit. Liebe bleibt immer das Ziel. Selbst wenn man in sehr schlimmen Fällen nicht mehr zusammenfinden sollte, in eine Beziehung, wie man sie vorher hatte, selbst wenn man sagt, es war so krass, wir müssen verschiedene Wege gehen, wir können uns nicht mehr sehen, bleibt ein liebevoller Umgang trotzdem das Ziel. Und wenn wir nun unsere aktuelle menschliche Situation betrachten, merken wir, die Corona-Zeit, wie gesagt, fordert uns genau an diesem Punkt ganz besonders heraus. Diese Zeit lehrt uns etwas über unsere Vorstellung von echtem Miteinander und welchen Platz Menschen wirklich in meinem Herzen haben. Diese Risse machen etwas sichtbar und ich nehme es vorweg, sie sind eine Chance. Sie sind eine Chance. Denn es ist doch so, wenn wir einen Menschen kennenlernen, dann reagieren wir auf seine äußere Erscheinung zunächst. Dann ihren Humor, sein Umgang, die Art zu reden, zu scherzen, seine Gedanken im Gespräch, ihre Nachdenklichkeit, auch was ihn wütend macht und traurig, was sie enttäuscht oder was sie beruhigt. All das formt ein Bild vom anderen in uns. Und darauf reagieren wir. Darauf stellen wir uns ein, darauf nehmen wir Rücksicht, damit streiten wir sogar. Das beginnen wir zu schätzen. Dieses Bild trägt dazu bei, dass wir sagen, mit diesem Menschen möchte ich Zeit verbringen und ein Stück meines Lebens teilen, wie intensiv auch immer es sein soll, mehr oder weniger. Kollege, Freund, Partnerin, Lebensgefährte. Aber dieser Mensch ist mehr, als wir sehen. Wenn Zeiten wie Corona kommen, kommt manchmal etwas aus dem Inneren des Menschen an die Oberfläche, womit ich niemals gerechnet hätte. Was überhaupt nicht in mein bisheriges Bild passt und was mir unmöglich scheint, es anzunehmen. Das Fremde im Freund. Es gibt in der Teamberatung ein Hilfsmittel, um Teams zueinander zu führen, und zu vermeiden, dass man so große Überraschungen miteinander erlebt, wenn man mal als Team in eine Stresssituation kommt. Oder auch für den normalen Umgang miteinander, wenn man sich näher kennenlernt. Es heißt das Johari-Fenster. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Ich möchte das mal in dieses Thema mit hineinnehmen. Es beschreibt, dass wir alle einen Bereich haben, den wir anderen zeigen. So kennt man uns, so kennen wir uns auch selbst. Nehmen wir mal so ein Männchen, das strahlt, und andere um es herum. Das ist der Bereich, der offene Bereich, sagt man, den wir kennen. Dann gibt es einen blinden Fleck, Dinge, die uns über uns selbst nicht bewusst sind, aber die andere an uns erkennen. Nehmen wir mal so ein Männchen mit einer Augenbinde als Zeichen für den eigenen blinden Fleck. Zwei Bereiche, Teile von uns, Teile von dem anderen. Und darunter gibt es noch zwei Bereiche. Das, was mein Gegenüber nicht wahrnehmen kann. Und zwar das, was ich ihm nicht zeige, was ich verdeckt halte. Eigenarten, Gewohnheiten, Wünsche, die ich vor dem anderen verberge. Ich nehme mal als Beispiel so ein Männchen, was hinter so einer Wand steht. Ich halte etwas verborgen vor dem anderen, das müssen nicht alle wissen. Vielleicht ein ganz eng vertrauter Mensch, aber ansonsten ist es meine Privatsache. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich. Der ist mir nicht bewusst. Und den sehen auch die anderen nicht. Das Unbekannte. Diese vier Bereiche machen uns aus. Und diese vier Bereiche machen den anderen aus, mit dem ich zusammenlebe. Und dieses untere hier ist das Fremde im Freund. Es kann vor allem bei Stress und Krisen aus seinem geheimen Bereich hervorkommen. Vor allem, wenn es um eine existenzielle Situation geht. Bestes Beispiel, unsere Haltung zu Impfungen oder das Vertrauen in die Regierung. Das war nie ein Thema, was wir besprochen haben. Aber plötzlich ist da etwas ganz tief in dem anderen angestoßen, was unbedingt dann zur Sprache kommen will und was in einer Haltung gezeigt wird, die anders ist als meine, weil ich da anders bin, als andere Ansichten habe. Aber hier wird etwas so tief Wichtiges für diesen Menschen berührt durch diese Situation, dass es an die Oberfläche kommt. Besonders problematisch kann es werden, wenn durch Corona etwas aus diesem unbekannten Bereich zum Vorschein kommt, weil dann die Person selber auch darüber überrascht ist und kaum oder nur schwer damit umgehen kann. Eine tiefe Angst, ein Misstrauen, etwas, was sie noch nie so gespürt hat. Dieses Fremde ist neu für den anderen und für uns und möglicherweise eine Last für die Beziehung. Und es ist möglicherweise so groß, und so präsent und kommt in jedem dritten Satz vor, dass sich die Frage stellt, wie diese Beziehung in Zukunft aussehen soll. Wir hatten damit nicht gerechnet. Und vielleicht stehst du gerade an so einem Punkt und du hast jetzt den einen oder anderen Menschen vor Augen, der plötzlich an so einem weit entfernten Teil des Tisches sitzt. Weil sie oder er so gegen die Impfung ist oder eben dafür und ihr kriegt euch in die Haare, weil sie oder er so gestresst ist und ängstlich wegen einer Ansteckung oder eben total locker damit umgeht, weil sie oder er so abfällig über die Corona-Kritiker spricht oder eben auch laut gegen die Maßnahmen demonstriert. Und ich möchte uns heute herausfordern, diese Beziehung zu diesem Menschen neu zu denken und zu fühlen. Und ich glaube, in den meisten Fällen können wir lernen, mit dem Fremden im Freund zu leben. Auf beiden Seiten. Wie gelingt uns das? Als erstes müssen wir anerkennen, dass das Fremde im Freund immer schon da war. Es war immer schon Teil dieses Menschen. Egal ob geheim gehalten, unterdrückt oder unbewusst. Es war immer schon da und wenn es nur eine Offenheit war, eine eine Bereitschaft, in eine Richtung zu denken, die bisher noch nicht so gefüttert wurde. Aber jetzt kommt sie voll auf die Hauptbühne und fängt an, eine große Rolle zu spielen. Eine Ansprechbarkeit für gewisse Arten, mit dieser ganzen Situation umzugehen oder es nicht zu tun. Es gibt in der Psychologie die steile Aussage, dass das Einzige, was wir Menschen wirklich alle miteinander teilen, was uns also alle verbindet, unsere Unterschiedlichkeit ist. Keiner von uns passt ganz zum anderen. Und wisst ihr was? Das ist der Grund, warum wir Liebe überhaupt als Kraft wahrnehmen können und nicht nur als romantisches Gefühl. Liebe ist aus Gottes Sicht eine Haltung, mit der ich den Menschen begegne. Und sie sind ja alle anders als ich. Darum, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, weil alle anders sind als ich. Allerdings, und das ist das Zweite, muss ich die Unterschiedlichkeit des anderen, das Fremde im Freund, bewusst und aus eigenem Entschluss mit in diese Liebe aufnehmen, um wirklich zu lieben. Und da machen wir uns oft was vor. Wir lieben nur das, was zu uns passt. Wir lieben nur das, was zu uns passt. Das Nervige, den blinden Fleck, den ertragen wir vielleicht noch mit ein bisschen Humor. Manchmal denken wir, vielleicht wird das noch, der wird sich schon noch verändern. Ich muss ihn nur daran erinnern, ein bisschen gut vorleben oder so. Aber mit dem Fremden im Freund hier unten rechnen wir gar nicht. Wir nehmen also ganz oft nicht den ganzen Menschen an, sondern nur das von ihm, was er oder sie uns zeigt und davon eben nur das, was wir mögen. Und meine Frage ist das Liebe? Wie wir eben von Alissa gehört haben, berichtet Paulus uns in dem Schriftwort, was wir gehört haben, dass Jesus sich Gemeinschaft von Menschen, die ihm folgen, anders gedacht hat. Die ersten Gemeinden waren ein Zusammenschluss von Menschen, die teils aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kamen. Da war ganz viel Fremdes in den neuen Freunden. Und das Besondere der Gemeinde zeigte sich in der Einheit, die über alle Erwartungen ging und die diese Menschen irgendwie in die Lage versetzte, mit diesen Unterschieden umzugehen. Aber wie wir mussten sie auch daran immer wieder erinnert werden. In Kolosser 3, Vers 13a lesen wir, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Sie mussten es immer wieder gesagt kriegen. Keine Sache, die von alleine kommt. Und es ist ja auch so schön gesagt. Und man kann das so daher plätschern lassen. Aber so einfach ist es ja wirklich nicht. Wie kann das gelingen? Ich möchte uns 8 Schritte anbieten, die Kraft kosten, aber hoffentlich diese Tischhälften wieder zusammenführen. Als erstes Annahme. Als erstes muss ich mich entscheiden, das Fremde im Freund genauso anzunehmen wie das, was ich an ihm oder ihr mag. Das ist zunächst etwas, was nur in mir passiert. Das hat noch nichts mit einem Austausch zu tun. Es hat noch nichts damit zu tun, auch noch nichts damit zu tun, wie meine Beziehung zu diesem Menschen weitergeht. Es hat nur etwas mit mir zu tun, was in mir passiert. Es geht um meine Grundhaltung, um mein Herz. Und ich muss darin einen Raum für das Unbekannte und Unsympathische schaffen und freihalten, damit alles, was ich tue und alles, was ich über diesen Menschen denke, von Liebe bestimmt ist. Ich muss einen Raum in mir schaffen für das Fremde im Freund. Durch Annahme. Ich nehme alles von ihm oder ihr in meine liebevolle Haltung zu ihm oder ihr auf. Und das zweite ist Respekt. Respekt. Ich respektiere diese Unterschiedlichkeit. Und wenn irgend möglich, suche ich den Segen darin statt den Schrecken. Man kann sich ja so drauf einschießen, ne? Dann überall merkt man, ja genau, und hier schon wieder, und merkst du da und so. Und dann redet man sich da und verstärkt sich so immer da drin. Schalte mal um und suche mal den Segen darin. Der andere kann eine Blickrichtung dir anbieten, die du noch nie hattest. Vielleicht ist da auch was Gewinnbringendes drin, worüber ihr reden könnt. Was dir vielleicht einen Gewinn bringt. Also Segen suchen statt Schrecken, indem ich den anderen respektiere mit seiner Andersartigkeit. Ich darf einfach nicht erwarten, dass unsere Ansichten gleich sind. Denn jeder sieht die Welt auf seine Art und mit seiner Geschichte. Nur durch Jesus regieren diese Unterschiede nicht mehr unser Miteinander, sondern seine Liebe, die er in uns hineingeben möchte. Und darum können wir ja so unterschiedlich zusammen sein. Eben aus dem Schriftwort hören wir diesen Vers nochmal aus Kolosser 3, Vers 11. Was diese neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist. Natürlich blieben die immer Griechen oder Juden. Und natürlich hatten die ihre Geschichte und ihre Art, mit Dingen umzugehen, auf Menschen zu reagieren, bestimmte Speisen zu essen oder nicht zu essen. Aber das hat keine Rolle mehr gespielt im Sinne von, dass sie es alles bestimmt hat, sondern über all das zogen sie die Liebe an. Als drittes Mitgefühl. Mitgefühl. Ich versuche mich in die Lage des anderen zu versetzen und das Bedürfnis hinter der Haltung, hinter der Art, diese Welt zu sehen, zu erkennen. Was ist dem anderen wichtig, wenn er so ist, wie er ist? Warum entscheidet er sich dafür, die Dinge so zu sehen? Paulus schreibt in Philipper 2, 3 bis 4, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Also Überheblichkeit im Sinne von, ach komm, ne, dieses von oben herab. Gleich schon in eine Schublade, zack, weg. Festgeschrieben. Nein, Mitgefühl. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Was für einen Gewinn bringt es diesem Menschen, wenn er so reagiert? Welche Angst steckt dahinter? Welche Sehnsucht? Kann ich versuchen, mich da reinzufühlen? An anderer Stelle sagt Paulus in Epheser 4, Vers 29, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut und angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Wie schön ist das, wenn es uns gelingt, dass unsere Worte dem anderen wohltun. Dafür brauchen wir dieses Mitgefühl. Als viertes Fürbitte. Fürbitte. Paulus war ein Vorbild in Fürbitte. Jeder seiner Briefe enthält Passagen, in der er aufruft, für andere zu beten oder für sich zu beten. Er wollte diese Kultur der Fürbitte installieren. Er betete für andere um Frieden, um Heilung, um Liebe, um Offenheit. Bete für euer Miteinander. Bete für den anderen. Gerade wenn es kracht. Gerade wenn es knirscht. Kolosser 4, Vers 3. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Die hatten es auch nicht immer leicht mit Paulus, aber er sagt, betet für uns. Das fünfte, Wahrheit. Wahrheit. Wenn irgend möglich, spreche ich aus, was mich irritiert. Sacharja 8, Vers 16. Haltet euch jedoch an das, was ich von euch erwarte. Sagt einander die Wahrheit. Sagt einander die Wahrheit. Ohne Groll berichten, was dieses Fremde im anderen mit mir macht. Und auch darüber sprechen, was vielleicht mein Teil der ganzen Geschichte ist. Mein Fehler, den ich gemacht habe, meine unangemessene Art, mit der Situation oder dem Denken des anderen umzugehen. Vielleicht meine Sünde, an der ich schuldig geworden bin, bei dem anderen zuzugeben. Und dann natürlich Vergebung. Vergebung. Ich vergebe ihm oder ihr das, was mich verletzt hat. Und ich bitte auch um Vergebung, wenn wir schon so weit sind im Miteinander. Epheser 4, 32, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergebt einander. Das siebte, Segen. Ich segne den anderen. Obwohl ich mich vielleicht als sein Opfer fühle. Segen versetzt mich in die Lage, dass ich dem anderen etwas Gutes von Gott her wünsche. Und das löst dieses Täter-Opfer-Ding auf. Ich muss mich dann nicht mehr verteidigen, denn ich habe etwas Großes, was ich dem anderen zusprechen kann und erbitten kann für ihn. Das erhebt mich und mein Herz auch diesem anderen gegenüber. 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Man merkt so diese Spirale, Böses mit Bösem, Beschimpfung mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Wir werden selber einen Gewinn davon haben, wenn wir uns herauslösen aus diesem Täter-Opfer-Ding und Segnende werden. Und das achte, natürlich, wenn irgend möglich, Versöhnung. Wenn es von der anderen Person auch schon so gesehen wird, sprechen wir uns zu, dass die Irritation, die Verletzung, all das, was wir uns möglicherweise unbewusst angetan haben, nun zu unserer gemeinsamen Geschichte gehört und wir versöhnt miteinander leben wollen. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Das Miteinander wieder suchen und auch aussprechen. Ich glaube, diese 8 Schritte können eine Hilfe sein, wieder zueinander zu finden. Vielleicht durchdenkt ihr sie mal, durchbetet sie mal, wenn ihr in so einer Situation seid. Vielleicht versucht ihr sie. Die ersten Schritte sind nur etwas, was in euch passiert. Ganz euer eigenes Ding, der andere weiß gar nichts davon. Und vielleicht merkt ihr, wie euer Herz sich schon verändert dadurch. Und vielleicht dadurch eure Beziehung sich schon verändert, weil ihr anders auf den anderen zugeht, offener, freundlicher, zugewandter. Und wenn möglich, dann kommt in den Austausch. Sprecht Wahrheit einander gegenüber aus, sprecht euch Vergebung zu, segnet einander und sucht die Versöhnung. All diese Schritte sind natürlich nur ein Anfang. Natürlich muss vermutlich danach noch viel im Detail geklärt werden oder Kompromisse gefunden werden. Kannst du dir das vorstellen mit der Person, die du vorhin im Kopf hattest, an die du vorhin gedacht hast? Könntest du dir vorstellen, dem Fremden im anderen so zu begegnen, dass du es mit hineinnimmst in deine Liebe? Ein großer Anspruch. Könntest du dir vorstellen, über Gebet und Wahrnehmung, Gebet und Wahrheit wieder Annäherung zum anderen zu erleben. Vielleicht wird eure Beziehung, wie gesagt, wie ich am Anfang angedeutet habe, sogar reicher sein als vorher, wenn ihr diese Schritte miteinander geht, weil ihr einander besser kennengelernt habt und gründlicher lieben gelernt habt. Und wenn du eine Person vor Augen hast, kannst du diesen Versöhnungsschritt gleich ganz konkret machen. Wir haben hier vorne ein paar Tassen stehen und Stifte dazu. Und du kannst dir eine Tasse nehmen und kannst dein Herz drauf malen, als Symbol für diesen Menschen. Und kannst sie auf den Tisch der Versöhnung stellen. Als Symbol für ein Gespräch bei einem Heißgetränk eurer Wahl, miteinander reden an einem Tisch. Vielleicht sind das Schritte ins Miteinander zurück. Vielleicht helfen sie dabei, dass ihr euch wieder annähert. Manchmal geräuschvoll, manchmal braucht man Hilfe. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Immer wieder fordert Gott uns durch die Autoren der Bibel auf, Vergebung und Frieden zu suchen und nicht nachzulassen. Immer wieder diesen Moment zu suchen, wo wir sagen, ich meine es ernst, du bist mir wichtig. Er will, dass wir wieder zueinander finden, weil darin die Kraft seiner Liebe sichtbar wird. Und darum starb Jesus, weil er das Fremde in dir überwinden wollte, um dich wieder bei sich zu haben. Und unser Miteinander, in das wir wieder zurückfinden, ist nur ein Abbild, in Anführungszeichen nur, ein Abbild von dem großen Geschehen zwischen Gott und uns. Immer wieder nimmt Gott diesen Vergleich und sagt, so wie ich euch vergeben habe, sollt auch ihr einander vergeben. Und in einer Stelle in Epheserbrief schreibt ihr, wenn ihr so lebt miteinander, wenn ihr dieses Miteinander findet, dann werdet ihr sein wie Sterne am Nachthimmel. Ihr werdet den Menschen Orientierung geben in einer kaputten und leidenden Welt. Weil sie merken, da ist Hoffnung, da kann ein Miteinander wieder Wirklichkeit werden. Das Fremde im anderen kann überwunden werden. Jesus hat das Fremde in dir überwunden, um dich wieder bei sich zu haben, im Miteinander mit dir zu sein. Er hat sein Leben gegeben aus lauter Liebe zu dir, damit du ein neues Leben in seiner liebevollen Nähe leben kannst, für immer. Das werden wir gleich im Abendmahl feiern. 1. Johannes 4, Vers 9. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand gesehen, je. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Diese ganze Sache ist nicht nur etwas Beziehungskosmetik. Sie ist Ausdruck des neuen Menschen in dir. Das Fremde im Freund ist die Gelegenheit, Gottes Liebe in dir sichtbar zu machen. Du denkst, du kannst das nicht? Du kannst es. Denn Gott ist in dir am Werk, wenn du Jesus nachfolgst. Gib dein Leben und diese ganze Situation in seine Hand. Du bist durch seine Gnade befreit, zuerst zu lieben. Denn seine Liebe zu dir war auch zuerst da und sie bleibt. Lass sie hineinreichen in eure Beziehung. Lass Gott eure Tische wieder zusammenschieben. Und wenn du magst, nimm dir beim nächsten Lied, wie gesagt, so eine Tasse und mach das für dein Leben, deine Situation jetzt konkret. Als Zeichen für das, was du willst, auch wenn du es vielleicht meinst, nicht zu können. Als ersten symbolischen Schritt und die nächsten 8 Schritte stehen hier. Das Fremde im Freund ist die Gelegenheit, Gottes Liebe in dir sichtbar zu machen.